Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Henning Hubert. Willkommen zu unserem Bildungsmagazin. Heute über Grenzen der Wissenschaftsfreiheit. Wir fragen, wie weit Kritik an Forschern gehen darf. Da gab es ja in letzter Zeit genügend Empörung aus den Bereichen Virologie und ganz aktuell rund um Haltungen zum Ukraine-Krieg. Und Sie können mitmachen, Fälle oder Betroffenheit mitteilen, kostenfrei unter der 00800 4464 4464 oder per E-Mail an campus@deutschlandfunk.de. Grenzen der Wissenschaftsfreiheit. Wie weit darf Kritik an Forschenden gehen? Universitäten gelten als Orte des freien Diskurses. Über verschiedene Thesen zu streiten, das ist wesentlich für die Wissenschaft, macht sie mit aus. Außerdem ist die Freiheit der Wissenschaft im Grundgesetz verankert. Doch zuletzt die Debatten um den Krieg gegen die Ukraine zeigen, welche Gratwanderung auch Wissenschaft geht, wenn es um die Bewertung aktueller politischer Geschehnisse geht. Studierende erfahren von der politischen Einstellung von Dozenten heute meist aus Social Media, stoßen sich daran und gehen dann auch dagegen vor. Es werden schon mal Vorlesungen be- oder verhindert, Aussagen von Dozenten und Dozentinnen öffentlich kritisiert. Gerade hat das Studierendenparlament der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Äußerungen der Bonner Politikwissenschaftsprofessorin Ulrike Geroh missbilligt. Die hatte den offenen Brief rund um Alice Schwarzer an den Bundeskanzler unterzeichnet, der den Verzicht auf die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine fordert. Im Fernsehen hatte sie ihre Unterstützung erklärt, Ulrike Geroh am 3. Mai bei Bild TV in der Sendung Viertel nach acht.
Ich glaube tatsächlich, dass der Brief eine Welle ausgelöst hat. Und ich stehe vollumfänglich zu dem Brief, wie ich getwittert habe. Warum? Weil wenn wir auf dieses Slide gucken von Mariupol, den Krankenhäusern, Butscha und so weiter, dann kann ich nur sagen, Cicero, der ungerechteste Frieden ist besser als der gerechteste Krieg. Ja? Und wenn wir uns jetzt um dieses Slide bemühen, diese Bilder nicht haben wollen, dann müssen wir Frieden machen, Frieden machen, Frieden machen und damit anfangen. Jede Eskalation ist unvertretbar. Allein die Tatsache, dass zum Beispiel Gabor Steingart heute Morgen im Prinzip eine Eskalation und auch eine nukleare Eskalation für kontrollierbar hält. Das scheint mir so hanebüchen, so absurd, als könnte man eine Eskalation sozusagen jetzt schon kontrolliert irgendwie einpreisen, dass ich nur sagen kann, wie viel Leid wollen wir eigentlich noch hochskalieren, um endlich Frieden zu machen?
Bei mir im Studio ist Fabian Albrecht. Sie sind Jurastudent in Bonn im dritten Semester und Sprecher der Juso-Hochschulgruppe im Bonner Studierendenparlament. Hallo Herr Albrecht.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sie waren der Antragsteller des dann einstimmig gefassten Beschlusses des Studierendenparlaments zur Missbilligung der Aussagen von Professorin Geroh. Haben Sie dann am 3. Mai Bild TV geguckt und gedacht, das überzeugt mich nicht, da rühre ich mich?
Also ich bin kein passionierter Bild-TV-Zuschauer selbst. Ich habe das selbst nur mitbekommen, als die Politikerin Strack-Zimmermann von der FDP den Ausschnitt geteilt hat per Twitter. Und da kam natürlich schon von der Seite der Politik oder von der Seite der Koalition auch in Berlin die erste Empörungswelle, die ich dann so ein bisschen mitgenommen habe, wodurch dann auch der Impuls kam, dazu einen Antrag zu schreiben.
Im Studierendenparlament. Aber das ist ja nun ein Disput, der nicht im Hörsaal ausgetragen wurde, sondern eben öffentlich im Fernsehen. Sie fordern Ulrike Geroh aber jetzt auch auf, ihre Aussagen nicht zu wiederholen?
Ja, das steht so im Antrag, beziehungsweise im Beschluss. Der Beschluss, wie der auf der Website veröffentlicht wurde, hat aber leider nicht den Begründungstext mit im Beschluss. Also den kann man nicht nachlesen. Im Begründungstext geht es explizit darum, dass Aussagen, die sich auf fremdes Fachwissen beziehen, bitte unterlassen werden sollten, weil meiner Meinung nach Frau Geroh da auch ein Stück weit die Fachkompetenz fehlt, beziehungsweise sie die dann auch nicht einholt, um solche Äußerungen öffentlich zu tätigen. Und dementsprechend ist es auch eigentlich eher eine Bitte als eine Aufforderung, da unser Beschluss ja letztendlich gar keine rechtsbindende Wirkung hat.
Und trotzdem hat er doch für viel Wirbel gesorgt, sicherlich. Welche Resonanz haben Sie erfahren?
Sowohl wir als Hochschulgruppe, als auch das Präsidium des Studierendenparlaments, als auch die Zeitung, in der es in Bonn zum ersten Mal veröffentlicht wurde, haben einige Rückmeldungen bekommen. Teilweise wurde uns geschrieben, wir sollten jetzt selbst von der Universität verwiesen werden. Teilweise hatten uns Leute mit den Zuschauern im Sportpalast damals verglichen. Also da waren auch schon, kam schon ein sehr harter Gegenwind auch gegen uns, was ich auch ein bisschen ironisch finde, wenn man sich darüber aufregt, dass wir Meinungsfreiheit oder Wissenschaftsfreiheit einschränken würden und dann aber Leute auf der anderen Seite sagen würden, wir sollten jetzt zur Universität verwiesen werden. Genau, also es ging an zahlreiche Stellen bei uns und der Ton war auch nicht immer ganz angemessen.
Herr Albrecht, ich begrüße zugeschaltet aus Schwäbisch Gmünd Dr. Sandra Kostner, Historikerin und Migrationsforscherin an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd und bei uns heute vor allem gefragt als Initiatorin und Vorsitzende des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit. Hallo Frau Kostner.
Hallo.
Frau Kostner, Ihr Netzwerk, das gibt es seit Februar 2021 mit damals 70 Gründungsmitgliedern. Heute sind Sie ein Verein mit rund 650 Promovierten und Habilitierten. Ist das der aktuelle Stand?
Das ist richtig, ja.
Wollen Sie bei solchen Auseinandersetzungen, wie konkret jetzt beim Missbilligungsbeschluss des Bonner Studierendenparlaments, jetzt vermitteln? Oder sind Sie da schon klar Partei jetzt hier für die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero?
Im Moment schauen wir uns das an, denn alles, was sich jetzt erstmal auf einer Hochschulebene lösen lässt, werden wir als Netzwerk nicht tätig. Wir haben ja auch eine Dokumentation, da werden wir überlegen, ob wir den Fall in die Dokumentation aufnehmen. Das wird aber auch davon abhängen, wie es sich weiterentwickelt. Was ich mich schon gefragt habe, als ich den Beschluss gelesen habe, gerade auch die Begründung noch gehört habe von Herrn Albrecht, dass man als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin sich zu fachfremden Themen nicht äußern soll. Man ist ja auch noch Bürgerin und Bürger. Und wenn man natürlich auch in so einer Fernsehsendung ist, kann man sich nie, weil manchmal einfach auch Themen aufkommen, die sich außerhalb des eigentlichen Fachgebietes dann bewegen, nur auf dieses ganz enge Fachgebiet dann auch beschränken. Was mir aber insbesondere aufgefallen ist, ist am Ton, dieses Appellieren, was mitschwingt an die Universität Bonn, gegen die Professorin tätig zu werden. Denn wenn man sagt, das schadet dem Ansehen der Universität Bonn, dann hat das ja schon so einen denunziatorischen Charakter. Man möchte etwas öffentlich missbilligen, vor allem bevor man mit der betroffenen Person überhaupt in Kontakt tritt. Das wäre eigentlich der Weg, dass man mit der Person in Kontakt tritt, das Gespräch sucht, den argumentativen Austausch. Meines Wissens nach gibt es auch Gesprächsangebote von Ulrike Gero, sowohl an das Studierendenparlament als auch an Sie persönlich, Herr Albrecht. Und meines Wissens stand gestern, wurden diese Angebote nicht angenommen. Das bestärkt für mich im Moment den negativen Eindruck, dass man damit ganz konkret was hochschulpolitisch erreichen möchte.
Wir sammeln mal weiter und ich begrüße an dieser Stelle Peter André Alt, Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der FU Berlin und Präsident der Deutschen Hochschulrektorenkonferenz. Hallo, Herr Alt.
Ja, ich grüße Sie.
Herr Alt, streiten Sie da ums Ansehen der Uni Bonn, da streiten da die Richtigen miteinander, das Studierendenparlament und die Professorin als Einzelperson?
Das kann man nicht normativ regeln, denke ich. Es gibt ja einen Meinungsstreit, das sehe ich eher als das, was im Vordergrund steht. Und das ist ja häufig so, wenn wir über Grundrechte wie Wissenschaftsfreiheit oder Meinungsfreiheit sprechen, sprechen wir im Kern weniger über diese Grundrechte, die wir ja, so hoffe ich jedenfalls, alle schützen wollen, sondern wir sprechen zumeist über Meinungen. Dabei ist die Auseinandersetzung darüber nicht immer ehrlich. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man ehrlicherweise sagen muss, worum es geht. Und die Grenzen zwischen der Wissenschaftsfreiheit und der Meinungsfreiheit können fließend sein. Wenn eine Virologin einen Aufruf unterschreibt zur Impfpflicht, dann ist das natürlich eine Äußerung, die sie aus ihrer Kompetenz als Virologin im öffentlichen Raum tut. Aber es ist zugleich auch eine Meinungsartikulation. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass sich all diejenigen, die als Wissenschaftler und Wissenschaftler öffentlich agieren, klar werden müssen darüber, ob sie primär aus ihrem Fach heraus oder ob sie primär als Bürgerinnen und Bürger sprechen. Wie gesagt, das ist nicht immer einfach zu unterscheiden. Aber ich glaube schon, dass es zuweilen einfacher wäre, wenn man sich nur mit seinem Namen äußert, nicht mit einem Titel, nicht mit einer Instituts- oder Fachzugehörigkeit, beispielsweise wenn man Aufrufe unterschreibt. Ich glaube, das wäre schon ein erster Schritt in die Richtung, ich bin hier Bürger, Bürgerin, primär und nicht Expertin oder Experte. Bin ich das primär als Experte, wenn ich mich in diesem Sinne äußere, dann muss ich es natürlich auch zeigen. Also das ist immer eine Abwägungsfrage.
Wären Sie, Herr Albrecht, damit schon zufrieden mit so einem Vorschlag?
Man kann sich natürlich immer als Privatperson in der Öffentlichkeit hinstellen, aber natürlich klingt trotzdem immer der Titel dann mit. Also auch Bild TV wird dann sagen, ja, die Professorin für Europapolitik an der Uni Bonn ist zu Gast. Und wenn die sagen, nur Ulrike Gero ist zu Gast, allein schon, weil natürlich man als Professorin oder Professor im öffentlichen Diskurs eine viel größere Autorität hat als normale Person. Ich finde, man muss aber mal, wenn man über diese Wissenschaftsfreiheit wirklich diskutieren will, muss man ganz fein auch herausarbeiten, was Wissenschaftsfreiheit überhaupt ist und wo diese Grenze zur Meinungsfreiheit verläuft. Und da gebe ich Herrn Professor Alt vollkommen recht, dass es natürlich irgendwo fließend ist. Gleichzeitig kann man aber das meiner Meinung nach schon ein bisschen stärker herausarbeiten. Und gerade wenn man anspricht, zum Beispiel Professorin Gero hat sich auch häufiger zur Corona-Politik geäußert. Wenn da eine Politikwissenschaftlerin oder irgendein anderer Politikwissenschaftler ist und die auf einmal über Virologie reden, dann ist das meiner Meinung nach keine Wissenschaft und das ist in der rechtswissenschaftlichen Literatur auch eigentlich unstreitig, dass wenn Leute oder wenn Professoren wirklich weit aus ihrem eigenen Themengebiet raus kommen, dann initiiert das ein Stück weit die Nichtwissenschaft und Nichtwissenschaft ist dann halt auch nicht mehr von der Wissenschaftsfreiheit geschützt. Deswegen würde ich auch hier vorliegend eigentlich eher von Meinungsfreiheit sprechen.
Das können wir ja weiter eigentlich im Verlauf der Sendung ausloten, ob solche Auftritte und Proteste eben die Wissenschaftsfreiheit fördern oder behindern. Und ich nenne an der Stelle auch gerne nochmal unsere Hörertelefonnummer. Das ist die 00800 4464. 4464 europaweit und kostenfrei. 00800 4464 4464. Per E-Mail geht's auch. campus@deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Rückrufnummer. Grenzen der Wissenschaftsfreiheit. Wie weit darf Kritik an Forschenden gehen? Über ein Jahr lang hatte sich die Uni Hamburg Zeit genommen, um einen Kodex dazu zu entwickeln. Der wurde im Frühjahr verabschiedet. Und dabei geht es um Richtlinien, die immer dann helfen sollen, wenn die Wissenschaftsfreiheit in Gefahr ist, wenn an der Uni oder mit der Universität Politik gemacht werden soll. Und wenn die Autonomie des Hochschulbetriebs in Frage steht. Der Kodex Wissenschaftsfreiheit der Uni Hamburg reagiert auch darauf, dass Forscher für ihre Arbeit angegangen wurden. Wie der Kodex Wissenschaftsfreiheit entwickelt wurde und was der Auslöser dafür war, das fasst jetzt hier mal unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder zusammen.
Nazi-Schweine raus aus der Uni! Nazi-Schweine raus aus der Uni, schallt es durch den Hörsaal. Vorne steht Professor Bernd Lucke. Am 16. Oktober 2019 muss der Mitbegründer und langjährige Vorsitzende der AfD seine Vorlesung über makroökonomische Zusammenhänge abbrechen, noch bevor sie begonnen hat. Der Professor verlässt den Hörsaal über einen Seitenausgang. Linke Studentengruppen hatten den Protest organisiert. Die Unileitung reagierte und ließ die folgenden Lucke-Vorlesungen unter Polizeischutz stattfinden.
Sicherlich war der unmittelbare Anlass, das wird ein bisschen unterschiedlich bewertet, aber in der Sache wohl einfach die Vorgänge um Lucke und seine Rückkehr an die Universität, das war der Ausgangspunkt.
Der Hamburger Juraprofessor Hans-Heinrich Trute war Mitglied der Kommission, die den Wissenschaftskodex der Universität entwickelt hat. Fachleute aus den Rechts- und Sozialwissenschaften, aus der Theologie, den Naturwissenschaften und der Medizin. Der Wissenschaftskodex enthält in 11 Kapiteln Hinweise darauf, wie die Freiheit von Forschung und Lehre gewährleistet werden kann. Immer mit dem Ziel, einen Leitfaden für die Lösung etwaiger Konflikte oder Attacken auf diese Wissenschaftsfreiheit bereitzuhalten. Wie wichtig das ist, zeigte auch die hitzige Debatte über eine Forschungsarbeit des Hamburger Physikprofessors Roland Wiesendanger. Wiesendanger hatte im Frühjahr 2021 Rechercheergebnisse vorgelegt, die nahelegen, dass das neue Coronavirus doch in einem chinesischen Labor entstanden sein könnte. Natürlich hätte Wiesendanger dabei ein Themenfeld abseits seiner eigentlichen Expertise bearbeitet, aber sein Vorgehen sei von der Wissenschaftsfreiheit gedeckt gewesen, sagt Hans-Heinrich Trute.
Ich würde immer sagen, dass die Offenheit von Wissenschaft einer der zentralen Punkte ist. Sie muss auch gegenüber Positionen offen gehalten werden, die nicht den Mainstream darstellen. Es ist eben gerade Aufgabe der Wissenschaft, mit dem, was bekannt ist, zu brechen, kritisch damit umzugehen.
Eine wissenschaftlich fundierte Kritik an der Forschung sei damit ja keineswegs ausgeschlossen. Zur Freiheit und Offenheit gehöre dabei auch, so Hans-Heinrich Trute, dass der Einfluss von Kommissionen bei der Auswahl und Eingrenzung von Forschungsvorhaben nicht überhand nehme. Deshalb sei es wichtig,
dass man da eine gewisse Vorsicht auch an den Tag legt, um nicht zu einer übermäßigen einerseits Bürokratisierung und andererseits Vorabfestlegung von möglichen Positionen zu kommen. Das verträgt Wissenschaft nicht so gut auf Dauer gesehen.
Festgelegt ist im Hamburger Kodex auch, wo die Grenzen der Wissenschaftsfreiheit liegen. So könnte sich das Lehrpersonal zum Beispiel nicht auf diese Freiheit berufen, wenn die Universitätsleitung während einer Pandemie aus Infektionsschutzgründen die Nutzung von Seminarräumen einschränke. Der Kodex enthält vor allem altbekannte Gedanken zur Freiheit und Offenheit der Wissenschaft, die jetzt aber schriftlich fixiert sind. Er diene damit, so Hans-Heinrich Trute, auch der Selbstvergewisserung des Personals in Zeiten, in denen sachliche Debatten allzu oft unter die Räder kommen.
Unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder. Ja, Peter-André Alt als Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Wie wurde dieser Hamburger Kodex denn in der HRK aufgenommen?
Wir haben ihn nicht im Detail besprochen, aber wir haben ihn zum Anlass genommen, eine Arbeitsgruppe zu planen, die sich austauscht über Situationen, in denen es zu Konflikten über Wissenschaftsfreiheit oder auch Spannungen zwischen Wissenschaftsfreiheit und Meinungsfreiheit auf den deutschen Campi kommt. Ich glaube, dass wir hier einen Austausch von Erfahrungen brauchen, dass wir vor allen Dingen zu pragmatischen Möglichkeiten finden müssen, solche Konflikte zu lösen. Den Kodex halte ich für einen großartigen Text, brillant formuliert, sehr, sehr originell gedacht. Ich finde nämlich nicht, dass es so ist, dass da überwiegend Bekanntes drinsteht. Nein, das ist ein großer Text, aber er wird natürlich auch die Universität Hamburg nicht davor schützen, dass sie zuweilen wieder in ähnliche Konflikte kommt. Das ist vielleicht auch ja gar nicht seine Aufgabe. Also wir brauchen neben solchen Texten, da muss jede Universität entscheiden, ob sie so einen Text möchte oder nicht, brauchen wir dringend Techniken der Konfliktlösung, der Mediation, des Konfliktmanagements. Und das ist etwas, was fehlt. Wir brauchen gewissermaßen Schlichtungsprozesse, wir brauchen Plattformen, wir müssen viel mehr miteinander reden und wir brauchen wieder eine Debattenkultur, die auch das Argumentieren vermittelt. Wir müssen unseren Studierenden auch das Debattieren beibringen, würde ich fast sagen. Das fehlt manchmal. Es wird zu schnell mit Verboten hantiert und zu selten wirklich die Auseinandersetzung gesucht. Also insofern müssen die Universitäten sich auch das Recht der Wissenschaftsfreiheit immer wieder neu verdienen durch eine gepflegte Kultur der Kontroverse. Das alles vermisse ich zuweilen bei solchen Auseinandersetzungen. Und darüber haben wir in der Hochschulrektorenkonferenz gesprochen und dazu werden wir uns auch demnächst wieder äußern, wenn wir diesen Erfahrungsaustausch abgeschlossen haben.
Frau Kostner, bei Ihrem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, was sagen Sie denn zum erwähnten Stand der Debattenkultur im Augenblick an den deutschen Hochschulen?
Ja, die Debattenkultur ist das eigentliche Problem, weil dadurch, dass man eben sehr häufig zu Instrumenten greift, wie jetzt wieder an der Uni Bonn, und die Uni Bonn ist bei weitem nicht die einzige, wo ein Studierendenparlament oder ein Studierendenrat das Mittel gewählt hat, der öffentlichen Missbilligung, teilweise auch Verurteilung, oder dass man sogar ganz explizit, wie das zum Beispiel bei Professor Kallen an der Uni Münster der Fall war, dass man explizit dazu aufruft, ihm die Professur zu entziehen. Er hat sich nämlich als Mediziner auch kritisch zu den Corona-Impfstoffen, also er hat das als Fachmann gemacht, geäußert und trotzdem wurde ihm das eben dann vom AStA negativ angekreidet und entsprechend dann auch der Entzug seiner außerplanmäßigen Professur gefordert. Das heißt also, sehr häufig kommt es zu diesen Instrumenten, dass man eben disziplinieren will und nicht argumentieren. Und genau das, was Herr Alt sagte, müssen wir wieder alle lernen. Miteinander zu argumentieren, offen füreinander zu sein, überhaupt diese intellektuelle Neugier zu haben, dass wir wirklich herausfinden wollen, weil das macht es doch spannend. Warum argumentiert jemand ganz anders als ich an einem Punkt? Ich möchte es rausfinden und dann kann ich auch meine Argumente ganz anders nochmal beurteilen. Also diese Auseinandersetzung mit inhaltlichen Positionen, diese Neugier darauf finde ich unglaublich wichtig. Und das muss an den Universitäten wieder gestärkt werden. Das muss eine absolute Selbstverständlichkeit sein, dass man das macht.
Wie ist denn das, Herr Albrecht? Wo wird denn da gerungen? Unter Studierenden intern im Parlament? Das war jetzt ein einstimmiger Beschluss zum Beispiel bei Ihnen. Oder dann doch so irgendwie im Mittelbau wenn man mit sich habilitiert, gerade in solchen Kolloquien? Was glauben Sie?
Also vielleicht mal, um auf den Antrag zu sprechen zu kommen. Das ist natürlich ein Weg, der erstmal, den so ein Antrag erstmal geht. Also ich spreche erstmal irgendwie mit Bekannten über die Themen oder so. Dann trage ich das in meine Hochschulgruppe im Plenum, dann diskutieren wir das da. Dann reiche ich das beim Präsidium des Studienparlaments ein. Dann besprechen wir das unter den Hochschulgruppen untereinander und dann nochmal in der Sitzung. Also da sind schon viele Akteurinnen und Akteure beteiligt, die das irgendwie diskutieren. Und ich muss sagen, ich würde Herrn Professor Alt und ein Stück weit auch von auch Professorin Kostner widersprechen, dass irgendwie die Debattenkultur unter Studierenden sich verschlechtert habe, weil meiner Meinung nach unser Antrag hat sich sehr explizit mit der rechtlichen Argumentation dieser Aussage auseinandergesetzt. Also wir, also gerade ich als Antragsteller und dann auch die anderen Hochschulgruppen haben sich angeschaut, wie ist denn die völkerrechtliche Situation. Ich habe auch mit Bekannten gesprochen, die am Völkerrechtlichen Institut von der Universität Bonn sind.
Ja klar, also Neugierde herrscht da, das denke ich mal schon. Aber wie ist denn das eigentlich, ist nicht das Rektorat, Herr Alt, die Stelle, die sich um das Image der Hochschule sorgen muss?
Also ich würde gerne direkt Herrn Albrecht antworten. Das ist für mich kein Beispiel von Debattenkultur, Herr Albrecht, sondern Debattenkultur wäre dann gegeben, wenn Sie mit der Professorin direkt das Gespräch gesucht hätten und nicht über sie gesprochen hätten. Das ist das, was ich genau vermisse. Es wird zu viel über bestimmte Aussagen gesprochen, manchmal auch nur in den sozialen Medien, statt dass man direkt miteinander debattiert. Das ist das, was ich mir wünsche. Ich würde ja überhaupt nicht unterstellen, dass unter Studierenden keine Debattenkultur herrscht, aber das Entscheidende ist doch, dass man sich in einer Sicherheits- und Komfortzone häufig bewegt und dass man nicht die Auseinandersetzung mit anderen Meinungen sucht. Und das ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Das ist ganz wichtig. Das Rektorat sehe ich eigentlich immer erst als eine letzte Instanz, die dann eine wichtige Rolle spielt, wenn Dinge eskalieren. Und dafür brauchen wir eben auch Strukturen, die es erlauben, dass diejenigen, die unterschiedliche Positionen haben, miteinander sprechen und nicht nur übereinander. Und das muss in einer Hochschule geschaffen werden. Und da sehe ich dann durchaus auch die Hochschulleitung in einer gewissen Pflicht, solche Strukturen zu schaffen. Und ich glaube, das ist das, was wir als Allerwichtigstes jetzt brauchen in der Zukunft, damit wieder mehr auch Kontroversen in der Universität ausgefochten werden, nicht in Paralleluniversen geschlossener Meinungen mit entsprechenden Komfortzonen, sondern in der manchmal unbequemen, manchmal auch für einen persönlich herausfordernden direkten Auseinandersetzung.
An dieser Stelle.
Genau, aber das ist ja eigentlich der ganz wichtige Punkt, dass man im nicht anfängenden Studium sozusagen im intellektuellen Schonwaschgang zu absolvieren, wo man mit nicht abweichenden Positionen eigentlich gar nicht mehr in Berührung kommen möchte. Ich wollte aber eine direkte Frage an Sie stellen, Herr Albrecht. Sehr häufig hilft ja ein Perspektivwechsel, um das eigene Vorgehen einordnen zu können. Und vor dem Hintergrund würde ich Sie gerne fragen, wie würden Sie auf Forderungen reagieren, Meinungsäußerungen zu unterlassen, die anderen missfallen?
Ich würde mit den Menschen natürlich, die das missbilligen oder das mir da meine Meinungsfreiheit irgendwie versuchen einzuschränken, wenn man es so nennen möchte, natürlich versuchen, in Kontakt zu treten. Aber ich würde mich da auch dann gegebenenfalls sehr offen zeigen, meine eigene Position zu hinterfragen. Und gerade bei vielen, ich sag mal, Public Intellectuals, die jetzt irgendwie in letzter Zeit häufig in irgendwelchen Talkshows waren, vermisse ich das auf der Gegenseite dann auch häufig, dass einfach sie sich intellektuell selbst irgendwie ein bisschen abschirmen. Und natürlich, Frau Gero zum Beispiel hat jetzt auch angeboten zu sprechen, aber ich spreche nicht um des Sprechens willen miteinander, sondern ich spreche auch, um gegebenenfalls selbst überzeugt zu werden oder andere zu überzeugen. Und dieses Signal vermisse ich manchmal bei den gegebenenfalls oder ja bei den Personen, die dann auf der anderen Seite stehen.
Finde ich aber nicht sehr überzeugend zu sagen, ich spreche nicht um des Sprechens willen, weil dann haben Sie ja schon bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit man überhaupt in argumentativen Austausch treten kann. Also woran macht man das fest? Ich würde Ihnen wirklich raten, das Gesprächsangebot anzunehmen, einfach mal schauen, was passiert.
Ich schalte an dieser Stelle unseren Hörer aus Hannover, Herrn Tone Carboni, ein. Sie haben eine Anmerkung zu Wissenschaftsfreiheit und Sie haben unsere Nummer gewählt, die 00800-4464-4464. Hallo, Herr Tone Carboni.
Ja, guten Tag. Ich würde da gerne einfach so nochmal so einen Allgemeinblick von diesem konkreten Fall weg einbringen. Und zwar bedeutet ja Meinungsfreiheit oder auch Wissenschaftsfreiheit ja nicht, dass man ein Recht hat auf Widerspruchsfreiheit. Und das wird oft in diesen Debatten halt verwechselt, ja, also dass dann gesagt wird, es sei sozusagen, wenn Kritik und Gegenwind kommt gegen teils spitze Positionen, dass dann gleich gesagt wird, hier ist die so und so Freiheit in Gefahr. Und da muss man halt gucken, die Leute, die sozusagen diese Forderung stellen und diese Kritik äußern, haben sie zum Beispiel auch wirklich die Macht, das einzuschränken? Also ich weiß jetzt nicht, was die Befugnisse des Stupa in Bonn sind. Also aus meiner Studienzeit konnte der Stupa beschließen, was er wollte. Das musste ja die Unileitung halt nicht interessieren. Ne? So, also das ist halt, also hat jetzt, ist das wirklich eine Einschränkung? Also man kann das ja auch wiederum diese Missbilligung missbilligen, aber wird hier wirklich von jemandem eine Freiheit eingeschränkt? Ne? Das muss man unterscheiden zwischen einem Widerspruch, und ich glaube auch bei diesem Hamburger Fall muss man halt auch wirklich überlegen, inwieweit man diese heile Wissenschaftswelt trennt von gesamtgesellschaftlichen Diskursen und Debatten und halt auch, wenn da halt Rassismus oder andere Sachen geäußert werden, ob es dann in der Machtposition, wo ein Professor ist und in der Nicht-Machtposition, die zum Beispiel Studierenden ist, ob es nicht zum Beispiel dann, bis wohin es zum Beispiel ein Protest legitim ist. Ne? Also das würde ich zu bedenken geben.
Danke für Ihr Statement. Ich frage mal bei Frau Kostner nach, wie ist denn das so mit der Machtposition, wenn Sie dabei die Mitgliedschaft überblicken in Ihrem Netzwerk? Kann da jeder rein, der da irgendwie ein Bedürfnis für hat?
Gegenwärtig nicht. Wir haben uns in der Frühphase des Netzwerkes erstmal entschieden, dass wir es begrenzen auf Personen, die eine Promotion haben und die wissenschaftlich tätig sind.
Warum eine Promotion?
Der Grund ist, wir haben durchaus auch Interessensbekundungen von mehr Personen im akademischen Mittelbau, die befristet beschäftigt sind oder gerade Professuren anstreben, die aber auch von sich aus sehr häufig sagen, ich würde hier sehr gerne im Netzwerk mitmachen, auch öffentlich mit meinem Namen dafür stehen. Ich habe aber Sorge, dass mir das bei meiner Karriere schaden könnte. Und das war auch mit ein Grund für uns zu sagen, in dieser Frühphase, wo bestimmte Angriffe auch zu erwarten waren, die in Teilen auch gekommen sind, begrenzen wir das auf Personen, deren Karrieren dadurch nicht massiv in Mitleidenschaft gezogen werden können.
Herr Albrecht, Sie haben ja zwischendrin bei dem Statement von Herrn Tone Carboni genickt. Wie würden Sie das jetzt verorten?
Also in Bezug auf unseren Beschluss hat er da vollkommen recht. Das hat keinerlei rechtsbindende Wirkung. Und meines Erachtens liegt da auch verfassungsrechtlich gar kein Eingriff vor in die Wissenschaftsfreiheit oder gar in die Meinungsfreiheit. Würde jetzt die Uni auf unsere Initiative hin aktiv und würde irgendwelche Disziplinarverfahren oder so einleiten, dann wäre da natürlich ein Eingriff gegeben. Und da wäre halt die Frage, ob das verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. Das ist aber ein Punkt, an dem wir noch lange nicht sind, und ich weiß auch nicht, ob wir da hinkommen werden. Dementsprechend liegt kein Eingriff vor. Es ist natürlich irgendwo, ich kann verstehen, dass jetzt auch Professor Kostner irgendwie dann die Wissenschaftsfreiheit bedroht sieht. Aber gegenwärtig ist sie das in dem rechtlichen Sinne nicht. Also in dem tatsächlichen Sinne kann ich verstehen, dass man das so vertritt. Aber rechtlich ist es nicht so.
Herr Alt, wie ist denn das eigentlich, auf welche Ebene wollen wir uns jetzt da eigentlich jetzt mal vertieft einlassen? Steile Thesen, die führen halt nicht nur zu Beifall. Diese Erkenntnis müssen die auch die Profs dann aushalten?
Ja, unbedingt. Kommunikation heißt eben auch, dass man Reaktionen in Kauf nehmen muss. Wer kommuniziert, muss auch Kommunikationsfolgen ertragen. Ich würde mir nur wünschen, dass zu diesen Folgen nicht gehört, dass grundsätzlich ein Verbot der Meinungsäußerung dann kommt, sondern das Wichtige ist, dass man eine entsprechende Gegenthese aufstellt. Die sozialen Medien sind in der Hinsicht sehr problematisch. Es gibt auch unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern viele, die ständig eigentlich online sind und die zu viel twittern, die zu viel kommunizieren. Ich glaube, das muss man einfach mal so sagen. Ich glaube, dass hier eine gewisse Anhebung der Qualität sinnvoll ist und dass viele auch sich nicht klar darüber sind, dass sie, wenn sie öffentlich agieren, natürlich mit ihrem Namen, einer Reputation, einer Fachzugehörigkeit, einer Institutionsbindung auch wahrgenommen werden. Und da sind wir wieder an dem Punkt, Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit können da häufig ineinander spielen. Und ich glaube, dass wir sehr viel mehr Verantwortungsbewusstsein auf beiden Seiten brauchen. Auf der Seite derjenigen, die kommunizieren, auf der Seite derjenigen, die reagieren, aber mindestens genauso, um wirklich eine Kultur des Schreits zu etablieren. Und dazu gehört eben auch ganz besonders der direkte Austausch. Das Problem ist ja, dass vielfach Reaktionen erfolgen, ohne dass die ursprüngliche These wirklich wahrgenommen worden ist. Das kennen wir aus der Kommunikation in den sozialen Medien. Das kulminiert dann in entsprechenden, immer absurder werdenden Stellungnahmen, die gar nichts mehr zu tun haben mit der Ausgangsthese. Und das alles hat nichts mit Wissenschaftsdebattenkultur zu tun. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir erkennen müssen, dass die Wissenschaft ja Formate bereitstellt, in denen wir debattieren und denen durchaus auch Meinungen geäußert werden dürfen. Aber da geht es um Begründung, da geht es um Absicherung, da geht es aber auch um den Versuch der Widerlegung. Also die Wissenschaft bietet ein so komplettes Repertoire an Argumentationsformen rationalster Art, dass wir da eigentlich mobilisieren müssen, um die Streitkultur wirklich zu etablieren, die nötig ist.
Die Grenzen der Wissenschaftsfreiheit, wie weit darf Kritik an Forschenden gehen, fragen wir heute in Campus und Karriere. Gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an unter der 00800 4464 4464. Grenzen der Wissenschaftsfreiheit. Wie weit darf Kritik an Forschenden gehen? Fragen wir heute. Ich stelle noch mal die Runde vor. Sandra Kostner, Historikerin an der PH Schwäbisch Gmünd und Sprecherin des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit e.V. Peter André Alt, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Und Fabian Albrecht, Jurastudent, drittes Semester und Sprecher der Bonner Juso Hochschulgruppe. Frau Kostner, wie würden Sie das denn sagen? Das ergebnisoffene Streben nach Erkenntnis, gibt es das im gleichen Umfang wie gewohnt, wenn Identitätspolitik dominiert? Also das sind ja viele Felder, wo wir aktuell uns auseinandersetzen, auch in den Medien. Corona war was, Klima ist ein Thema, Gender, Kolonialismus. Wie weit schwappt das auch rein in Ihren universitären oder hochschulmäßigen Alltag?
Gerade die identitätspolitischen Themen sind Themen, die sehr stark politisiert, aber vor allem auch moralisiert sind. Und da werden dann schon sehr klare Zeichen auch gesetzt, dass bestimmte Argumentationen und Forschungsfragen dann nicht mehr argumentativ aufgegriffen werden von Personen, die es anders sehen, sondern dass die Person, die überhaupt diese Argumente einbringt, oder auch bestimmte Forschungsfragen formuliert, dann als Person moralisch delegitimiert wird, sodass man sich überhaupt nicht mehr mit den Argumenten auseinandersetzen muss. Also man möchte sich der Argumentation entziehen, indem man einfach die Person, die sie vorbringt, schon entsprechend delegitimiert.
Das
sehen wir immer wieder, gerade auch bei den Themen Migration. Zum Beispiel die Landesastenkonferenz in Berlin hat vor kurzem auch Jörg Barbarowski, ein Osteuropa-Historiker, und Ruth Kopmanns, ein Migrationsforscher, explizit genannt für rassistische Positionen, weil sie die Flüchtlingspolitik 2015-16 kritisiert haben. Das sind ganz legitime kritische Äußerungen gewesen, die man aber eben versucht, aus dem Diskurs herauszunehmen, indem man den Personen Rassismus vorwirft.
Also so als eine Art Totschlagargument. Wie erleben Sie das denn so im universitären Alltag, Herr Albrecht? Wollen da die Leute in den Zuhörereien noch überzeugt werden oder sind Leute zunehmend schon überzeugt, bevor sie sich reinsetzen?
Also ich kann natürlich jetzt nur aus meiner Sicht als Jurastudent sprechen. Ich glaube, wir haben sehr pluralistische Kommilitoninnen und Kommilitonen. Ist niemand sauer, wenn da irgendjemand sich mal ein bisschen kritisch gegen irgendwas äußert. Wir haben teilweise Professoren oder Professorinnen, die am Anfang ihrer Vorlesungsreihe dann sagen, ob sie jetzt gendern oder das auch irgendwie begründen oder so. Ich komme damit vollkommen klar, wenn ein Professor nicht gendert. Das steht jedem frei. Ich würde es gut heißen, wenn sie es tun würden. Ich kann aber auch, wie gesagt, gut damit leben, wenn sie es nicht tun. Ich weiß nicht genau, was jetzt zum Beispiel die Landesastenkonferenz in Berlin, glaube ich, hatte Frau Kostner gesagt.
Das sind ja wahnsinnig viele Dutzende Fälle. Das können wir ja alles auch nicht so in der Lupe jetzt betrachten. Vielleicht kann ich an der Stelle mal an Herrn Alt nochmal die Frage stellen. Gibt es jetzt eine Schere im Kopf? Was würden Sie sagen bei Forschenden oder schon mehrere Scheren im Kopf? Wenn ich frage, ist was in meiner Lehre drin, was mir schaden kann in meiner Laufbahn?
Das ist eine Frage, die wahrscheinlich nur jeder individuell beantworten kann. Ich denke, dass wir schon natürlich eine Reihe von Werten, Kategorien, Begriffen haben, die sehr viel zu tun haben mit Gender, aber auch zu tun haben mit ethnischen Fragen, mit Diversität, Respekt, Miteinander, Zusammenleben, die in bestimmte Bereiche der Forschung, der Kultur und Sozialwissenschaften hineinragen und die natürlich Sensibilität verlangen. Aber so wie es Herr Albrecht gerade gesagt hat, in einem, wie ich fand, sehr sympathischen Statement, so sehe ich schon auch die Mehrheit der Studierenden. Also da muss man dann doch auch nochmal unterscheiden zwischen einzelnen Stellungnahmen. Das hat es immer gegeben im Hochschulsystem. Das war in den 70er Jahren zum Teil ja wüst, als diese ideologischen Auseinandersetzungen waren. Dahin wollen wir nicht zurück. Aber es gab es auch in den 80er, 90er Jahren, als es um Fragen der Friedensbewegung oder der Ökologiebewegung ging. Also wir sollten nicht so tun, als ob wir hier in einer völlig neuen Situation sind, in der der Campus zu einem Ort der Ausgrenzung wird. Wir haben immer besetzte politische Themen und Werte gehabt, die zu entsprechenden Kontroversen führten und wo es auch gelegentlich heftige Überreaktionen im Sinne der Forderung nach Ausgrenzung gab. Das alles ist nicht neu. Insofern würde ich schon sagen, die Mehrheit der Studierenden ist mit entsprechend pluralistischer Auffassung unterwegs und ich glaube nicht, dass es jetzt überall eine Schere im Kopf wegen Angst vor Zensur oder falschen Reaktionen gibt und geben muss. Aber ich würde auch nicht in Abrede stellen, dass es natürlich sensible Themen gibt und dass es eine gewisse Courage verlangt, wenn man gegen den Mainstream argumentiert. Aber das ist immer so gewesen. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir Mechanismen etablieren müssen, die es erlauben, dass ein solches Argumentieren gegen den Mainstream stattfindet, weil das Wissenschaft bereichert. Und wenn wir wirklich von Wissenschaft reden wollen und nicht von Meinungspolitik, dann muss genau das erlaubt sein und dann muss es dafür entsprechende Diskursstrukturen geben. Und wer diese Diskursstrukturen außer Kraft setzt, indem er Verbote erlässt, der disqualifiziert sich sehr viel mehr als diejenigen, die vielleicht eine Mindermeinung vertreten. Also ich glaube, das muss Wissenschaft aushalten, solche Positionen. Aber wie gesagt, die Schere im Kopf sehe ich eigentlich nicht als ein generelles Thema. Es mag da Ausnahmen geben, aber das glaube ich nicht, dass das wirklich viele betrifft, die da sich Sorgen machen müssen, weil wir einfach keine Kultur haben, in der überall Repressionen drohen. Das kann man nicht behaupten.
Herr Albrecht, Sie fühlen sich angesprochen?
Genau, ich finde, gerade wenn wir darüber sprechen, man hat auf der einen Seite die Studierenden, die irgendetwas vielleicht mal missbilligen, man hat auf der anderen Seite die Dozierenden, die teilweise vielleicht mal kritischere Beiträge oder Forschungsleistungen erbringen, dann ist man natürlich in einem grundrechtlichen Spannungsverhältnis, wo dann auch der Staat irgendwo ins Spiel kommen muss. Und da ist meiner Meinung nach dann die Verantwortung des Staates, dass er irgendwie Kapazitäten schaffen muss, dass die Dozierenden eben forschen können, wie sie wollen, und sagen können, was sie wollen. Das ist aber nicht die Verantwortung der Studierenden. Also die Studierenden können meines Erachtens, weil sie sich auch gerade für die fachlichen Belange ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen einsetzen sollen und müssen, können da kritisieren, meiner Meinung nach, was sie wollen. Aber der Staat hat dann halt die Verantwortung, dass er zum einen die Wissenschaftsfreiheit der Dozierenden weiterhin gewährleistet, aber auch die institutionelle Funktionsfähigkeit der Universitäten gewährleistet.
Ich freue mich an dieser Stelle, Herrn Meyer begrüßen zu können, Hörer und Professor für Wirtschaftspsychologie an der TU Chemnitz. Hallo, Herr Meyer.
Hallo.
Ja, Ihre Geschichte bitte.
Ja, ich bin etwas verwundert darüber, wie unkritisch Sie hier in der Sendung dem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit eine Bühne geben, weil ich anhand eines ganz konkreten Falls dieses Netzwerk Wissenschaftsfreiheit als überhaupt nicht Netzwerk für Wissenschaftsfreiheit wahrgenommen habe, sondern als eine Lobbygruppe, der es vor allen Dingen darum geht, berechtigte auch wissenschaftliche Kritik an neurechten Positionen in der Wissenschaft als wissenschaftsfeindlich zu diffamieren. Ich muss es am konkreten Fall festmachen. Ein Professor hat in der Zeitschrift für Wirtschaftspsychologie im Jahr 2019 eine Studie veröffentlicht, in der er vermeintlich nachgewiesen hat, dass nicht-europäische Migranten weniger intelligent sind als Europäer. Diese Studie hatte wissenschaftlich extreme Mängel. Da ist das, und das ist auch in der Zeitschrift für Wirtschaftspsychologie entsprechend aufgearbeitet worden. Da hat es dann einen zweiten Aufsatz von Statistikern gegeben, die diese Studie auf wissenschaftlicher Grundlage zerpflückt haben und dass diese Studie extrem unwissenschaftlich war und in wissenschaftlichem Gewand versucht hat, neurechte Positionen zu verbreiten, sieht man schon daran, dass in der Studie der Autor sich dazu hingerissen sah, am Ende in der Diskussion zu sagen, also abseits hier der empirischen Erkenntnisse muss ich auch aus meiner persönlichen Erfahrung mit den Menschen, die ich hier Intelligenz getestet habe, sage, dass das hier nicht die Zukunft unseres Arbeitsmarktes sind. Unwissenschaftliche Polemik in der Studie. Daraufhin, nach dem Erscheinen dieser Studie, die übrigens an einigen Mitgliedern des Editorial Boards dieser Studie, der Wirtschaftspsychologie vorbeigeschleust wurde, ist das Editorial Board dieser Zeitschrift geschlossen aus Protest zurückgetreten. Und der Sprecher der Fachgruppe Arbeitsorganisations- und Wirtschaftspsychologie, der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, hat den Autor dieser Studie heftig kritisiert aufgrund der wissenschaftlichen Mängel dieser Studie.
Herr Mayer, funktioniert für Sie dann nicht genau die Wissenschaft, wie sie funktionieren soll?
Bis hierhin ja. Aber dann auftritt das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, der diesen Diskurs und diese Kritik an der Studie auf ihrer Webseite bis heute als Beispiel für Wissenschaftsfeindlichkeit aufführt, als etwas, wogegen dieses Netzwerk vorgehen muss. Verstehen Sie? Das ist das Absurde. Das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit wirft dem Sprecher der Deutschen Fachgesellschaft für Arbeits- und Organisations- und Wirtschaftspsychologie vor, hier die Wissenschaftsfreiheit zu verletzen. Das ist das Abstruse.
Herr Mayer, vielen Dank erstmal für Ihre umfangreiche Schilderung. Ich freue mich sehr, dass ich Frau Kostner in der Sendung habe. Denn wenn Sie sagen, Sie wundern sich, dass wir hier im Deutschlandfunk dem Netzwerk eine Bühne geben. Ja. Und wenn wir das nicht täten, würden wir uns ja auch selbst canceln. Wir haben ja gerade über Scheren im Kopf gesprochen. Also Frau Kostner.
Ich kann jetzt den Fall natürlich nicht so gut abrufen, wie das der Anrufer gerade kann. Also was wir grundsätzlich nicht machen, ist die Wissenschaftlichkeit bewerten, sondern...
Ja, doch, das haben Sie aber getan in dieser Situation.
Ja, aufgrund der uns zu dem jeweiligen Zeitpunkt vorliegenden Informationen nehmen eine Bewertung vor, ob aus unserer Sicht in die Wissenschaftsfreiheit eingegriffen wird oder ob das ein Einschränkungsversuch war. Wir gehen aber jetzt da nicht auf die Inhalte ein. Ganz bewusst nicht, weil wir uns eben als Verteidiger eines Grundrechts sehen, was nicht in die eine oder andere Richtung aufgeladen ist.
Das ist doch komplett absurd. Das ist doch komplett absurd. Hier ist ein Beitrag, der offensichtlich wissenschaftliche Mängel hatte, von anderen Wissenschaftlern kritisiert worden, und zwar sehr scharf und auch zu Recht. Und dann treten Sie auf und diffamieren diesen Vorgang auf Ihrer Homepage als Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit.
Ah, ich freue mich jetzt, Herr Mayer. Jetzt haben wir hin und her und Ping und Pong gemacht, dass Herr Alt zuhört. Und ich bin gespannt, ob Sie das auch irgendwie anrührt und anfasst.
Also, das ist ein gutes Beispiel, glaube ich. Das zeigt, dass ähnlich wie wir zwischen Wissenschaftsfreiheit und Meinungsfreiheit manchmal fließende Grenzen haben, natürlich hier auch zwei Begriffe einander gegenüberstehen, die nicht immer ganz leicht zu trennen sind. Das eine ist das Vorrecht der Fächer über die eigene Methodik und die Qualität der eigenen wissenschaftlichen Herangehensweise, Werturteile zu formulieren auf Grundlage von Normen und Standards, die im Fach gelten. Und das andere ist das allgemeine Recht auf Wissenschaftsfreiheit. Ich kann nicht auf einem Recht auf Wissenschaftsfreiheit bestehen, wenn ich einen Artikel veröffentlichen will, der methodisch fehlerhaft ist. Ja, das ist einfach eine falsche Kategorie. Hier geht es darum, dass man in dem Fach nach den Regeln, die in diesem Fach gelten, publiziert. Wenn diese Regeln verletzt werden und Standards unterlaufen werden, dann ist das gute Recht der Fachcommunity, das zu kritisieren, und das ist genauso natürlich auch das Recht einer Fachzeitschrift, diese Regeln geltend zu machen. Übrigens wäre es besser gewesen, wenn die Fachzeitschrift das gleich getan hätte. Sie haben das ein bisschen nebulös gesagt, Herr Mayer, unter Umgehung der Standards. Also eine gute Fachzeitschrift macht es eigentlich nicht, dass sie einen Artikel veröffentlicht, ohne ihn vorher zu prüfen und hinterher ihn zu kritisieren, sondern lässt ihn gar nicht zu. Aber das Entscheidende ist ja, dass hier kein Anrecht ist, auf Wissenschaftsfreiheit zu bestehen. Die Regeln des Fachs sind hier vorrangig. Und insofern würde ich sagen, das ist das Entscheidende. Aber wir können natürlich von einer anderen Perspektive kommen, und dann ist es offenkundig so, dass in diese Debatte Debatte eine Meinungsposition eingebracht wird. Dann heißt es, da ist jemand mundtot gemacht worden, der vielleicht eine Minderheitenposition vertritt, die nicht so gern in der Community gehört wird. Und ich glaube, da muss man abwägen. Und für mich ist ganz klar, und das wird für jede Fachgesellschaft gleichermaßen gelten, dass die Prinzipien der Fachlichkeit hier Vorrang haben. Es geht ja nicht darum, dass man alles publizieren darf. Das ist durch die Wissenschaftsfreiheit nicht gedeckt, sondern das muss schon den Regeln des Fachs entsprechen.
Bühne frei für Herrn Gause, live und echt im Deutschlandfunk. Schön, dass Sie sich einschalten bei Campus und Karriere. Hallo, Herr Gause.
Ja, guten Tag.
Ich bin gespannt auf Ihr Statement.
Ich habe mich einfach nur furchtbar geärgert, dass die Frau Professorin vorhin gesagt hat, ja, man hätte doch das Gespräch suchen sollen, im Privaten mit dieser Professorin. Diese Professorin, um die es, ja, wenn ich richtig verstehe, bei Ihnen ursprünglich geht, hat ja bei Bild TV oder so gesprochen, auf jeden Fall in der Öffentlichkeit. Warum soll denn dann eine Abordnung vom AStA oder so in die Sprechstunde gehen und privat mit dieser Professorin sprechen, wenn doch die Diskussion sowieso schon in der Öffentlichkeit stattfindet?
Herr Gause, Herr Albrecht kann dazu was sagen, als Jurastudent und eben Juso-Sprecher im Studierendenparlament Bonn und gleich danach bestimmt auch Frau Kostner.
Ja, ich sehe das ähnlich wie Herr Gause. Ich finde vor allem, wenn Scientific Community unter Peers, wenn da die eine Person irgendwas veröffentlicht in irgendeiner Zeitschrift, dann ist es ja auch so, dass andere Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen dazu öffentlich Stellung nehmen und die treffen sich dann auch nicht in irgendeinem Hinterzimmer und besprechen, ja, du hast hier ein paar wissenschaftliche Mängel, ich finde deine Forschung jetzt nicht so gut, sondern sie äußern sich dann öffentlich und dahingehend verstehe ich auch nicht, weswegen ich mich jetzt mit Frau Giro in ein Zimmer setzen sollte, beziehungsweise sie hat ja auch angekündigt, sie würde es ja auch öffentlich machen, sehe ich aber beides sehr, sehr kritisch, weil ich glaube, dass es in die Öffentlichkeit gehört, genauso wie Herr Gause gerade sagte.
Also soll es vielleicht so laufen, wie es läuft, Frau Kostner, oder warnen Sie?
Naja, also das ist natürlich was anderes, wenn jemand in eine Fernsehsendung eingeladen ist und dort bestimmte Argumente vorbringt, als der institutionelle Kontext dann, in dem man ja gemeinsam agiert. Und man ist unzufrieden mit dem, in Ihrem Fall, was Frau Giro gesagt hat. Und da wäre es eben auch als vertrauensbildende Maßnahme in einem solchen institutionellen Kontext, weil dadurch entsteht einfach ein sehr schlechtes Klima, wenn man dann eben missbilligende Beschlüsse fasst, vor allem eben immer mit dem Hinweis, in dem Fall auch verbunden, dass diese Position der Uni Bonn eben schaden würde. Da würde ich immer erstmal den direkten Austausch suchen. Und wenn das dann überhaupt nicht funktioniert, dann kann man immer noch zu anderen Mitteln greifen, wenn einem das so wichtig ist. Ich meine, ich frage mich in dem Punkt ohnehin, also bei dem, was Frau Giro gesagt hat, warum sie eigentlich nicht in der Lage sind, eine abweichende Meinung zu ertragen, sich damit einfach mal argumentativ auseinanderzusetzen. Wieso muss da ein Missbilligungsbeschluss gefasst werden?
Also in unserem Beschluss bzw. im Antrag selbst haben wir uns ja mit der Position auseinandergesetzt. So ist es ja nicht.
Nein, nicht mit der Position, mit der Person, die sie vorbringt, im direkten Austausch. Das haben sie ja nicht gemacht. Und sie, anscheinend haben sie ja bis jetzt nicht gemacht, auch das Gesprächsangebot, wie Sie ja vorher auch gesagt haben, eben nicht angenommen.
Richtig, weil es meines Erachtens auch ein sehr starkes Subordinationsverhältnis gibt. Also man hat eine Professorin, die eine große öffentliche Plattform bekommt und wir sind Studierende ihrer Universität. Und zum einen war das Ziel mit diesem Antrag klarzustellen, dass es nicht repräsentativ für unsere Universität ist. Das kann natürlich auch logisch sein und die Uni hat es jetzt auch selbst nochmal gegenüber der Lokalzeitung gesagt. Wir wollten das nur halt auch transportieren nach außen in die Öffentlichkeit, dass wir da anderer Meinung sind als Studierendenschaft. Und gleichzeitig finde ich es halt auch berechtigt, dass man sagt, wenn da eine Professorin ist, die solche sehr kontroversen Themen nennt oder Positionen vertritt, wie wir gesehen haben, hat das ja zu einem bundesweiten Aufruhr geführt, dass da verschiedene Politikerinnen und Politiker das auch sehr stark öffentlich kritisiert haben, dann finde ich es auch vollkommen in Ordnung, wenn die Studierendenschaft dann sagt, ja, wir finden das auch nicht gut, auch um das Ansehen der Universität ein Stück weit zu schützen.
Ja, aber das heißt ja im Klartext, dass man dann eigentlich nur die politisch dominant oder gerade dominante Haltung vertreten kann und alles, was davon abweicht, was sich vielleicht hinterher sogar als richtig herausstellen kann, ist dann erstmal nicht mehr vertretbar, wenn man als Professorin nicht haben möchte, dass ein entsprechender Missbilligungsbeschluss gegen eingefasst wird. Sie dürfen ja nicht vergessen, das macht ja auch was mit denjenigen, die Betroffenen sind.
Ja, das haben Sie aber jetzt, glaube ich, auch falsch verstanden. Sie kann natürlich jede Meinung vertreten, die sie da hat, aber genauso wie es in der wissenschaftlichen Debatte ist, wenn man eine Position vertritt, die ein bisschen extraordinär ist, dann muss man auch extraordinäre Argumente liefern. Und ich will, ohne jetzt zu stark auf den Einzelfall einzugehen, finde ich, dass sie gerade als Professorin natürlich direkt eine Quelle ist, wenn sie sich zu anderen Themen äußert. Sie hätte mit Völkerrechtlern unserer Universität sprechen können, da eine rechtliche Einschätzung sich zu holen können, anstatt da mit Verlaub irgendwie völkerrechtliches Halbwissen zu verbreiten auf einer sehr großen Bühne bei BILD TV.
Was allerdings faktisch auch nicht stimmt, weil der wissenschaftliche Dienst des Bundestages, auf den sie sich ja dann auch beruft, kam durchaus auch zu dieser Feststellung. Also da gibt es eben auch, und das ist ja typisch für die Wissenschaften, das macht sie sich eben letztendlich auch lebenswert, und auch unter Völkerrechtlern unterschiedliche Einschätzungen.
Ja.
Es gibt nicht diese eine Wahrheit, diese eine dominant gesetzte Position, die man jetzt als die richtige setzt. Und alles, was davon abweicht, läuft Gefahr, entsprechend öffentlich dann auch verurteilt zu werden.
Und genau deswegen lade ich Sie dazu ein, den letzten Beitrag unserer Hochschulgruppe in den sozialen Medien zu schauen, denn da haben wir das nochmal alles klargestellt und auch einen Artikel in der Legal Tribute Online nochmal genannt, der auch selbst im Begründungstext des Antrags war, der nämlich klarstellt, wie man diesen kleinen Nebensatz, der beim wissenschaftlichen Dienst des Bundestags genannt wurde, um den sich diese ganze Debatte eigentlich dreht, rechtlich eingeordnet wird.
Herr Albrecht, da sind Sie also wirklich ins Detail gegangen. Hatten Sie diese Debatte, wie wir sie jetzt hier auch geführt haben, übers Radio live, auch im Studierendenparlament, wenn 43 da drin sind und das ist einstimmig der Beschluss?
Ich glaube, diese Debatte hatten die Hochschulgruppen größtenteils in ihrer eigenen Gruppe. Also wir haben ja auch vor allem...
Also nicht im Parlament, also da ging es dann doch...
Im Parlament haben wir dann auch nochmal gesprochen und wir haben dann auch einen eigenen Änderungsantrag eingebracht. Mhm. Okay. Bei dem wir dann nochmal die Meinungsfreiheit in den Antragstext selbst eingezogen haben.
Wie ist denn das abschließende Frage am Ende unserer Sendung? Professor Alter, Hochschulrektorenkonferenz, ist es eigentlich für Sie okay, dass wir überhaupt von Grenzen der Wissenschaftsfreiheit geredet haben in dieser Sendung?
Ja, weil das ja nicht heißt, dass wir ein Grundrecht in Frage stellen, sondern weil wir darüber sprechen, dass es Übergänge zur Meinungsfreiheit gibt. Ich glaube aber, um nochmal auch zu der Frage des Hörers zurückzukommen, das Entscheidende ist dieses Miteinanderreden. Wir haben lange, jetzt 2 Jahre lang darunter gelitten, dass die Hochschulen im Zustand des Distanzkommunizierens arbeiten mussten. Jetzt sind wir wieder alle zurückgekehrt auf die Campi. Lasst uns doch die Campi auch nutzen für eine lebendige Kultur des Miteinanderredens und nicht nur Übereinandersprechens. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich finde das überhaupt nicht absurd, wie der Hörer gerade unterstellt hat, dass man das tut, auch wenn man vielleicht jetzt selber nicht adressiert ist. Wenn man eine andere Meinung hat, dann soll man die artikulieren, aber dann möglichst auch so, dass es in einen Prozess des Weiterentwickelns kommt und das geht nur im Miteinander.
Wie weit darf Kritik an Forschenden gehen? Danke fürs Zuhören und Mitmachen heute bei Campus und Karriere. Besonders danke an Sandra Kostner, Historikerin an der PH Schwäbisch Gmünd und Sprecherin des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit e.V., Peter-André Alt, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, und an Fabian Albrecht, Jurastudent und Sprecher der Bonner Juso Hochschulgruppe. Nach uns Corso mit Bernd Lechler. Ein Thema, wie mit Popmusik über die Mauer hinweg einst Politik gemacht wurde. Auch so eine Grenzfrage. Ihnen noch einen schönen Tag, wünscht Henning Hubert.